Hi, schön, dass du hier bist. Die Folge ist schon 4 Wochen früher bei Podimo im kostenlosen Bereich erschienen.
Ja, und wenn du neue Folgen früher und gratis hören möchtest von Friends in Crime, dann hol dir einfach die App und schon kann's losgehen.
Den Link zur App findest du in den Shownotes. Jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Fickies, liebe Friends in Crime, zu einer neuen Folge hier bei uns. Und wir dürfen euch offiziell etwas mitteilen. Wir haben diese Woche einmal offiziell entschieden, wie Fickies eigentlich geschrieben wird.
Ja, ist das offiziell entschieden worden?
Ja, wir wurden ja gefragt, ob wir eine offizielle Schreibweise haben. Und dann haben wir gesagt, nee, eigentlich nicht. Wir schreiben eher nach Gefühl, wie man Fickies schreibt. Und jetzt ist es festgelegt, großes F, kleines I, großes C, kleines I, kleines S. Das ist die Beschreibung oder die korrekte Schreibweise, wer der Duden jetzt sagt, das möchten wir direkt aufnehmen, für unsere Fickies, für uns alle, für euch.
Das ist aber auch wichtig, dass die Leute das zu Hause wissen. Man muss ja auch wissen, was man ist, verstehst du?
Total.
Viele zu Hause, die monatelang da gesessen haben, gefragt haben, ich bin Ficky, aber ich weiß nicht, wie ich mich genau identifiziere. Ist gut, dass du das jetzt einmal orthografisch für alle eingerichtet hast. Das gefällt mir gut. Hallo Sandra Sprünken, es ist schön, dich zu hören.
Hallo. Ja, ich dachte mir auch, wenn jetzt einer sagt, ich möchte mir vielleicht was an die Hauswand malen oder mal eine Flagge machen oder auf mein T-Shirt drucken, dann sollte es ja richtig geschrieben sein. Ich freue mich auch, dass du da bist, Basti. Ich habe mir noch eine kleine Frage für den Einstieg überlegt. Und zwar hat die mich neulich im anderen Kontext jemand gefragt, aber ich finde die gut, damit wir uns noch besser kennenlernen. Wenn dich jetzt einer anruft, heute Morgen angerufen hätte und gesagt hätte, ey, die Sandra ist verhaftet worden, wir haben hier die Sprünki bei uns im Knast. Was wäre deine erste Vermutung, warum bin ich da?
Endlich. Ach so, ich dachte, das wäre die Aussage, was für ein Statement ich dazu abgeben will. Du? Also, das ist eine gute Frage. Also Gewalt eigentlich nicht. Also ich sehe dich jetzt nicht, dass du irgendwo Gewalt angewendet hast. Da bist du nicht so der Typ für, du bist auch zu empathisch. Also ich würde tendenziell, ich würde jetzt auch nicht sagen, so Steuerbetrug oder so, dafür bist du viel zu deutsch. Aber theoretisch so mit deinen Improvisationsfähigkeiten, dass du dich in so ein Schneeballsystem reingelabert hast und jetzt irgendwie Leute abgezogen hast, vielleicht gar nicht absichtlich, sondern es wurde dann einem buddhistischen Kloster gespendet. Aber du hast Leuten so ein Ponzi-Scheme verkauft und die haben jetzt ihre Altersvorsorge verloren, weil du dich als 6 verschiedene Persönlichkeiten ausgegeben hast mit so einem angeklebten Schnurrbart und so. Das wäre für mich, das wäre ein vorstellbares Szenario.
Die Shapeshifter-Variante von Carsten Maschmeyer oder was?
Genau. Das wollte ich nicht sagen, weil ich Angst hatte, wir werden verklagt von dem alten Botox-Gesicht, aber natürlich weiß er selber, wie er zu der Kohle gekommen ist. Er hat es nur gut gemeint.
Ja, wenn mich jemand fragen würde, warum du im Knast gelandet bist, dann weil du im Podcast Carsten Maschmeyer beleidigt hast.
Nee, ich wäre schon so ein Gewalttäter-Typ, oder? So wie bei Con Air, wo Nicolas Cage Hauptfigur ein ehemaliger berenteter Marine ist und dann seine krassen Marine-Eigenschaften anwendet, um ein paar Männer, die seine Frau angefasst haben, zu schlagen. Und dann sterben die aber alle, weil er so unglaublich gut ist. So wäre das bei mir, glaube ich, auch.
Also tatsächlich, wenn ich das jetzt ehrlich beantworten müsste, jetzt muss ich aber dazu sagen, nur für alle, die ja... Also das ist jetzt natürlich ein bisschen scherzhaft gemeint, aber trotzdem, du bist ja sonst eigentlich überhaupt nicht in dem Sinn körperlich aggressiv. Ich habe dich noch nie irgendwie aggressiv erlebt, aber du kannst dich schon richtig krass hochfahren über Sachen, aber dann verbal.
Ja, das ist richtig.
Das heißt, eventuell würdest du wegen sowas wie eine, dass du jemand krass beleidigt hättest.
Ja, aber das habe ich ja schon oft genug gemacht. Ich bin gerade wieder verklagt worden, aber ich darf darüber keine Aussage tätigen.
Echt jetzt?
Aber eine fantastische, aber nicht sehr bekannte Sängerin hat mich verklagt. Und ist ganz lustig, sie hat sich beleidigt gefühlt von mir. Wobei ich gefühlsmäßig sagen würde, dass ihre Musik wirklich für jeden professionellen Musiker eine Beleidigung ist. Aber die ist sehr böse geworden und die hat mir dann ein Anwaltsschreiben geschickt, sogar mit also richtiger Anklage und so, und hat dann all ihre Erfolge aufgelistet. Und das ist alles so richtig lustig, weil das so offensichtlich jemand ist, der, sagen wir mal, sich selber etwas besser einschätzt, als er ist.
Okay, aber da bist du also ein bisschen mit mir auf einer Spur, dass wenn du mal verhaftet wirst, es ist wegen einer Beleidigung, weil dir die Hutschnur... Ich sehe dich bei so einer Eskalation an so einem Kassenautomat am Parkhaus oder so.
Oh ja, das könnte auch durchaus
oder
passieren.
Oder einer Flughafenschlange oder so.
Ja, oder letztens zum Beispiel den UPS-Mann, der es geschafft hat, mein Paket einfach in der Schule am Ende der Straße abzugeben, sodass ich 30 Häuser ablaufen musste.
Siehst du, und das, zack, Verhaftung.
Zack, Verhaftung, richtig.
Oder wie die Flippers auch sagen würden, seht ihr an dieser wirklich bewegenden Geschichte von Basti mit seinem Paket, auch im Porsche fließen Tränen, wie die Flippers singen.
Nee, aber das ist von den Dings, die Amigos haben das gesungen. Ne?
Ah, die Amigos, oh Gott, direkt wieder eine Klage, weil ich falsche Urheber genannt habe. Ich pump den nur in meinem Fiat Panda. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt bereit, dann steigen wir jetzt in unseren heutigen Fall ein und ich nehme dich wieder mit auf eine schöne Reise, heute zum sogenannten Radar Beach. Sagt dir das vielleicht schon was?
Noch nie gehört.
Okay, das ist ein Strandabschnitt, der neben dem sehr langen Strandabschnitt, der auch deutlich bekannter ist, dem Long Beach in Kanada liegt. Und zwar ist es an der Westküste von Kanada, von Vancouver Island. Bist du halb orientiert? Ich habe dir mal ein Bild geschickt. Wir nehmen ja heute nicht zusammen bei dir im Waschkeller auf, sondern sind uns zugeschaltet, wie man früher gesagt hätte. Über WhatsApp habe ich dir mal ein Bild von diesem, wie ich finde, sehr, sehr schönen Radar Beach geschickt.
Ja, sieht hübsch aus, aber eher so nach Wattwandern als jetzt nach Beachsport. Ne? Also sieht eher kalt aus.
Ja, es sind auch ein paar Felsen da. Ich finde, das muss ich sagen, sehr, sehr schön, weil, und das ist ja selten bei Stränden, wenn wir sie jetzt so aus Strandkontext von Sommerurlaub oder so kennen, weil wirklich dichte Bewaldung, also ich glaube, es ist ein Nadelwald, bis fast an die Strandgrenze rangeht und dann direkt der Strand beginnt und man sieht sozusagen Wald, Strand, Wasser, Felsen, alles so zusammen und das finde ich ein sehr schönes Zusammenspiel irgendwie.
Doch, sieht auf jeden Fall nett aus. Aber ich glaube, in Kanada sieht so ziemlich alles nett aus.
Da wird übrigens auch, genauso wie am Long Beach, relativ viel gesurft. Am Long Beach noch mehr, aber da ist schon auch was los. Und wir gehen in das Jahr 1972 zurück. Genauer gesagt in den Juni, also in den Sommer 1972. Und da ist der Strand nicht so menschenleer, wie du ihn jetzt auf dem Foto eben gesehen hast, sondern im Gegenteil ziemlich stark gefüllt. Und zwar mit Hippies. Surfern, habe ich ja eben schon gesagt, und ganz vielen Aussteigern. Also da ist ein ganz wilder Mix an Menschen, die sich da aufhalten, die für sich entschlossen haben, sie wollen irgendwie abseits von allem, so von gesellschaftlichen Regeln, Konventionen und Verpflichtungen leben und haben sich deshalb den Radar Beach ausgesucht. Das war damals der Hotspot für Aussteiger. Es gibt da halt kaum eine Infrastruktur, also super wenig Geschäfte, natürlich dann auch kein Tourismus. Es gibt aber auch wenig Überwachung, also sehr wenige Ranger in der Gegend, auch kaum Polizei. Und demzufolge haben natürlich auch Leute, die sich dann da in Anführungsstrichen niederlassen, wenig Angst vor Kontrollen oder so. Wenn du da jetzt heute campen würdest, sieht es natürlich ganz anders aus. Da wären direkt die Ranger da, du müsstest eine Strafe zahlen. Aber damals war da freies Campen und so alles noch problemlos möglich, 1972.
Es sind die 70s.
Ja, die wilden 70s, ja. Und man muss auch sagen, wenn man sich da auch niederlässt und selber versorgen will, ist es tatsächlich auch relativ perfekt da mit den Rahmenbedingungen. Du findest da halt reichlich Fische und Muscheln. Es gibt viel Treibholz, aus dem du dir auch was bauen kannst oder so. Da kannst du dir so einstiegsmäßig provisorische Unterkünfte irgendwie mit errichten. Und wie gesagt, es kommen alle Leute zusammen. Ganz viel sind es natürlich auch, Basti, da sehe ich auch uns, sind es natürlich Künstlerinnen und Künstler, die da hinkommen als Aussteiger. Es sind aber auch teilweise Tramper. Dann sind religiöse oder spirituelle Gruppenmitglieder dabei. Und auch ganz viele junge Männer, die nicht ins Militär eingezogen werden wollen, haben sich damals dort in Anführungsstrichen versteckt oder zumindest aufgehalten. Es ist dann alles von den Leuten selber da gebaut. Ne? Also es gibt sehr, sehr viele in diesem ganzen breiten Strandgebiet selbstgebaute Unterkünfte. Ich sag mal mehr oder weniger Holzhütten. Dann teilweise parken die Leute da mit ausrangierten Schulbussen, in denen sie leben. Manche stellen sich Tippis auf. Ist auf jeden Fall jetzt überhaupt kein Luxus. Ne? Es gibt natürlich in den meisten Fällen kein Strom und natürlich auch kein fließendes Wasser. Und die Menschen, die sich da niedergelassen haben und da jetzt leben, helfen sich halt selber mit unterschiedlichen Fähigkeiten aus. Also jeder, der da hinkommt, hat quasi als Handelsware seine Fähigkeiten. Und was auch noch wichtig ist zu sagen, die praktizieren auch ein bisschen wie in der Kommune da freie Liebe und experimentieren wahrscheinlich auch ganz gerne so mit Drogen. Halt, wie man sich so die Hippie-Szene, ne, klischeemäßig vorstellt. Also, was wäre dein Job in der Kommune, Basti? Was könntest du beitragen, habe ich mich gefragt.
Ich jetzt?
Ja.
Oh, das ist eine gute Frage. Was wäre ich in der Kommune? Ich wäre vielleicht so der der Kräuterbeauftragte. Ich wäre der den Garten pflegt, sagen wir es mal so. Ich bin ja ein großer Gartenliebhaber. Ich weiß auf jeden Fall ganz genau, was so Pflanzen brauchen. Ne?
Hey. Bevor es gleich weitergeht, eine kurze Unterbrechung. Pastoren mit Rolex-Uhren am Handgelenk, fetzige YouTube-Gottesdienste und strahlende Gesichter. Die christliche Freikirche Hillsong macht von außen betrachtet einen schillernden Eindruck. Doch was passiert, wenn man hinter die Fassade schaut und die Freikirche an ihren eigenen Werten misst? Hält sie dem Stand, was sie so voller Stolz predigt? Wie ist es bestellt mit der Nächstenliebe, der Wollust oder der Habgier? Mein Name ist Kira Funk, ich bin Journalistin und im Podcast Toxic Church, die Hillsong Story, blicken wir hinter die prunkvolle Fassade des Hillsong-Imperiums und richten den Blick dabei erstmals auch nach Deutschland. Wir haben mit ehemaligen Mitgliedern gesprochen, die von Ausbeutung, Manipulation und seelischem Missbrauch erzählen. Ab jetzt bei Podimo.
Nee, das stimmt. Du bist auch eine, wie sagt man das? Du bist auch ein kleiner Gärtner, du bist eine Gärtnerin. Weil wenn du zu Hause bei dir unterwegs bist, war ich schon häufiger dabei, der Basti ist auch jemand, der sprüht seine Bananenpflanze auch, also der gießt sie und sprüht aber auch die Blätter mit so einer mit so einer Flasche immer nochmal ein und so.
Das ist richtig, richtig. Das ist eine Strelitzie, ist eine Papageienpflanze, aber auch in Ordnung. Du kannst ja nicht alles wissen.
Wie ist denn der lateinische Begriff? Den kannst du doch bestimmt auch.
Strelitzia, habe ich ja schon gesagt, du Arschloch.
Strelitzia papagaius.
Strelitzia papagaius, genau. Ja, schöne Pflanze, schöne Pflanze.
Glaubst du, du würdest es irgendwie, ich habe ja gesagt, ist ja relativ überschaubar, wie die da leben, länger als 5 Tage aushalten in so einer Kommune? Ich sag mal, es ist ja ein bisschen wie Festival-Life, nur dann für immer.
Bin mir nicht ganz sicher, ob ich so ein Kommunentyp wäre. Also ich habe in meinem Leben in keiner Wohngemeinschaft gelebt. Was ja auch schon, sagen wir mal, ungewöhnlich ist. Also ich habe das einfach nie gehabt in meinem Leben. Und mir gehen Leute nach zu viel Zeit dann auch, ehrlich gesagt, ein bisschen auf die Nüsse. Also ich weiß nicht, ob mir das so richtig gefallen würde.
Also wenn du an einem Strand wärst, an einem Verlassenen, dann wär's eher mit Wilson, dem Volleyball, auf einer einsamen Insel als in einer Kommune am Raider Beach.
Doch, da bin ich, glaube ich, der Richtige für, genau. Mit Wilson, dem Volleyball. Das wäre mir genug Kompanie, auf jeden Fall.
Im Juni 1972 ist auch jetzt ganz neu ein junges Paar unter den kämpfenden Hippies am Raider Beach dabei. Und zwar ist es einmal eine gerade 20 gewordene Kanadierin. Ihr Name ist Anne Barbara Durant. Und ein 19-jähriger Austauschstudent aus Schweden, Leif Bertil Karlsson.
Natürlich, das ist wirklich der schwedischste Name, den ich jemals gehört habe.
Anne studiert im ersten Jahr im sogenannten Arts One Program an der University of British Columbia, eben in Vancouver selber, also in der Stadt drin. Das ist so ein Studiengang, der ist ein Mix aus Geistes- und Sozialwissenschaften, Philosophie, Literatur, Geschichte, Politik, also von allem ein bisschen. Und Anne kommt aus einem guten Elternhaus und wächst christlich auf. Ihr Vater Geoffrey ist auch ein erfolgreicher Professor und Leiter der Anglistikabteilung der Universität, auf die sie eben auch geht, der British Columbia in Vancouver. Und trotzdem entfernt sie sich nach der Pubertät, als sie heranwächst, immer weiter von ihrer Familie. Ihr Vater macht einen Dozenten an ihrer Uni dafür verantwortlich, der sie nach den Angaben des Vaters wohl dazu inspiriert hat, diesem sogenannten Hippie-Lifestyle zu folgen. Und zu dem Zeitpunkt, wo sie auf Raider Beach ankommt, sind auf jeden Fall sie und ihre Familie zerstritten. An der Uni, an der sie studiert, lernt Anne eben Live Karl schon kennen, der zu diesem Zeitpunkt ein Austauschjahr dort macht. Und jetzt muss man leider sagen, über ihn ist nicht viel dokumentiert und nicht viel bekannt. Das heißt, über seine Geschichte, seine Kindheit, seine Jugend kann ich an der Stelle leider nicht viel erzählen. Gemeinsam beschließen die beiden, also sie werden dann, nachdem sie sich kennenlernen, relativ schnell ein Paar, beschließen die beiden, in eine Kommune in der kanadischen Kleinstadt Hope zu ziehen. So beginnt das Ganze. Also die hauen ab aus Vancouver und ziehen nach Hope. Und in Hope leben nur etwa 2500 bis 3000 Personen. Und als sie dann eben dort angekommen sind, entsteht nach einiger Zeit die gemeinsame Idee für ein Campingabenteuer. Ein sehr romantisches, denn sie wollen unter den Sternen übernachten am Strand. Und deshalb beschließen sie, nach Radar Beach zu fahren. Als sie dort ankommen, campen sie im Wald neben dem Strand in der Nähe eines dort schon vorher gegrabenen, von anderen gegrabenen Wasserlochs. Und dort schlafen sie eingekuschelt in ihre Schlafsäcke in einer selbstgebauten Behausung, nenne ich es mal. Ich habe dir von diesem sehr romantischen Spot mal ein Bild geschickt. Das ist das Zelt, was du auf dem Bild siehst.
Es sieht wirklich fantastisch aus. Es ist ungefähr so, als würde ich ein Zelt bauen. Also das ist wirklich, dass man das überhaupt Zelt nennen darf. Es ist eigentlich eine Plane, gehalten von 3 Stöcken, nach vorne hin offen. Also das ist schon, das sieht wirklich do-it-yourself aus, das muss man sagen. Ich weiß, gut, in den 70ern gab es ja jetzt noch nicht an jeder Ecke ein Decathlon, aber...
Wenn jetzt mein Freund sagen würde, Schatz, ich habe uns was ganz Romantisches gebaut, da werden wir jetzt 3 Tage übernachten, ich wäre skeptisch.
Ich wäre skeptisch. Erst recht, wenn ich Kanadier wäre und Angst vor der Dunkelheit hätte. Ne? Aber das, das sieht wirklich... Aber das ist ja auch so eine Classical Misconception über Woodstock zum Beispiel, was ja 3 Jahre davor war. Oder war es 70 oder 69 jedenfalls. Das Woodstock war sicherlich ein schönes und spannendes Ereignis. Man muss aber darf aber auch nicht vergessen, dass das unter hygienisch und sauberkeitstechnisch absolut, also unvorstellbaren Bedingungen stattgefunden hat. Ne? Es gab kaum Wasserversorgung, es war komplett verschlammt, die Leute haben im Dreck gepennt, es gab keine Organisation, die sich um irgendwie Zeltplätze oder so gekümmert hätte. Also in den 70ern war alles schon sehr mehr do-it-yourself, sagen wir mal, positiv formuliert.
Und genau da reiht sich dieses wunderschöne Zelt auf jeden Fall ein. Sie übernachten dort einige romantische Nächte und freunden sich auch mit einigen anderen Aussteigern, anderen Campern an, die sich ähnlich glorreiche Unterkünfte dort gebaut haben. Aber am Morgen des 21. Juni 1972 bemerken dann die Camper, die neben ihnen, also man muss sagen, neben ihnen ist jetzt relativ weit weg, ne? Die haben ja genug Platz, die sind etwas weiter weg, jetzt nicht auf Rufdistanz, aber die in der Nähe sind, bemerken, dass Live und N nicht mehr zu reagieren scheinen, wenn man sie ruft. Und die erste Vermutung ist natürlich, sie schlafen noch oder ist ja ein junges, verliebtes Paar, beschäftigen sich gerade anderweitig. Doch als sie dann einen ganzen Tag lang nichts hören, beschließen sie mal rüberzulaufen. Und als sie dann an den Campingort von den beiden herantreten, stellen sie fest, man kann ja in dieses leicht geöffnete, selbstgebaute Zelt, in dieses Provisorium reinschauen. Anne und Live sind tot und ihre Körper weisen sichtbar, auch für Laien sichtbar, direkt mehrere Schusswunden auf. Die meisten davon in die Köpfe von Anne und Live.
Uiuiui.
Wenn man dieses Zelt da schon stehen sieht, weil wir haben euch ja eben schon beschrieben, es gibt diesen Wald, dann gibt es den Strand und dann das Meer. Es steht auch direkt an dem Wald. Ich würde mich zum Beispiel immer weiter auf einer offenen Fläche, also es sieht auch ein bisschen gruselig aus, weil eben direkt hinter dem Zelt beginnt dieser stockdustere, also das ist wirklich ein dichter Nadelwald. So Tannen gehen ja auch bis auf den Boden runter. Andere Bäume haben ja unten Stämme und deshalb noch ein bisschen Helligkeit sozusagen auf dem Grundniveau. Aber das ist wirklich einfach sehr, sehr düster dahinter.
Ja, es sieht nicht einladend aus. Aber wobei ich in Kanada, da in der Ecke Vancouver, eher Angst vor wilden Tieren hätte, also Bären und so, weißt du? Also das wäre eher was, wo ich dran denken würde, aber da Bären meistens sehr selten eine geladene Waffe mit sich führen, gehe ich mal davon aus, unser Mörder ist kein Bär gewesen.
Ja, aber deswegen meinte ich das auch. Ich hätte auch Angst vor Tieren aus dem Wald in erster Linie gehabt. Aber wir wissen ja jetzt hier schon, das war leider kein Tier, das war ein Mensch auf jeden Fall. Natürlich rufen die Camper sofort die Polizei, also sofort ist relativ, weil sie müssen ja erstmal in den 70ern, die hatten ja kein Handy mit, an einen Ort kommen, wo sie dann überhaupt erstmal telefonieren können, um die Polizei zu rufen. Das versuchen sie aber so schnell wie möglich und machen sich auf den Weg. Und dann erscheint nach einiger Zeit die Royal Canadian Mounted Police. Die werden da kurz und liebevoll die Mounties genannt.
Ah, die Mounties, ja.
Und die untersuchen den Tatort und stellen leider fest, sowohl Anne als auch Live wurde jeweils 4-mal in den Kopf geschossen. Und Anne trifft außerdem noch ein fünfter Schuss, der durch ihre Hand und in ihre Hüfte geht. Sie können auf jeden Fall relativ schnell identifizieren, dass die Tatwaffe ein 22er Kalibergewehr ist. Das ist jetzt nicht besonders, ich sag mal, wegweisend, weil zu dieser Zeit ist das ein sehr verbreitetes Freizeit- und Kleintierjagdgewehr. Sehr beliebt, da es relativ leicht und vor allen Dingen auch relativ billig ist im Vergleich jetzt zu anderen größeren Jagdgewehren. Und was man aber auch noch dazu sagen kann, man weiß, dass dieses 22er Kalibergewehr auf jeden Fall auch sehr leise ist, also relativ leise Schüsse abgibt, was ja eventuell im Sinne des Täters gewesen sein kann.
Ja, also ich meine, wenn da insgesamt 9 Schüsse abgegeben wurden, muss man schon also darauf verlassen, dass es nicht allzu laut ist, ne?
Ja.
Also ein Schuss kann man ja vielleicht fehlinterpretieren, als was runtergefallen ist oder so, ne? Aber 9 Schüsse, das ist schon viel.
Die Mounties durchsuchen jetzt weiterhin die unmittelbare Umgebung des Tatorts und finden dort tatsächlich einige Dinge, unter anderem ein Gewehrreinigungsset, also um das Gewehr zu reinigen, weil bei diesen Gewehren ist es so, wenn die nicht gut gereinigt sind, dann ist auch die Zielführung einfach total schlecht. Sie finden Papierfetzen mit Bibelzitaten. Sie finden eine kanadische Gesundheitskarte, auf der man allerdings den Namen nicht mehr erkennen kann. Ist ja nicht wie heute, dass man eine Plastikkarte hat, sondern das ist so wie früher der Führerscheinlappen.
Mhm.
Und natürlich finden sie aber auch auf all diesen Dingen teilweise erkennbar, weil damals waren sie noch nicht so weit, Fingerabdrücke.
Okay.
Als sie dann die Sachen untersuchen, finden sie darauf auch Fingerabdrücke. Anschließend durchsuchen sie dann die weitere Umgebung. Also das lag wirklich alles in unmittelbarer Umgebung des Tatorts. Wir reden hier von maximal 10 Metern entfernt. Und als sie dann die weitere Umgebung durchsuchen, finden sie noch mehr Dinge entlang eines Pfades, der vom Strand weg hinein ins Landesinnere führt, also durch diesen dunklen Wald. Sie finden dort unter anderem eine Jointklemme. Basti, du weißt natürlich nicht, was das ist. Das ist so ein pinzettenartiges Tool, das man benutzen kann, um den Joint wirklich ganz bis zum Schluss aufzurauchen, damit man sich nicht die Finger verbrennt.
Doch, doch, das ist mir durchaus bewusst. Natürlich, das kommt unter anderem im schönen Film The Big Lebowski vor, weil Jeffrey Lebowski, die Hauptfigur gespielt von Jeff Bridges, in diesem Film immer eine Jointklemme benutzt, um in seiner Badewanne den letzten Stummel wegzuschmauchen.
Stimmt. Ja, genau, das ist eine Jointklemme. Sie finden aber auch noch andere Dinge. Sie finden einen Schuh, also einen einzelnen Schuh, eine Brille, eine Gitarre, eine Tasche mit Kleidung drin, eine Bibel, in der tatsächlich ein Name steht, nämlich Job Weeks, also J-O-B, wie wir auf Deutsch sagen würden, der Job, die Arbeit, und Weeks, wie mehrere Wochen. Und sie finden ein zerrissenes Foto. Das Foto wurde dann wieder zusammengefügt und ich habe es dir geschickt. Du kannst es dir einmal anschauen.
Das ist ja unfassbar. Das ist ja wie in einem Agatha Christie Buch, weißt du, wo dann Sachen gefunden werden, die alle zusammengehören. Das ist ja toll.
Du kannst das Foto ja mal beschreiben. Dort ist ein Mann zu sehen.
Da ist ein Mann zu sehen. Ist Job Weeks vielleicht, ist Job die Abkürzung für Hiob, also für das Buch Hiob aus der Bibel, weil du gerade von einer Bibel sprachst.
Basti, du Fuchs, ja, da kommen wir gleich noch ausführlich zu, aber genau das ist es, ja.
Tja, und woher weiß ich das? Mal wieder mein umfangreiches Filmwissen aus Mission Impossible 1, wo Tom Cruise am Anfang auch einen Job machen soll und ihm dann realisiert, dass in einem Buch, wo dieser Titel eingetragen ist, es sich auf das Buch Hiob, der seine Kinder ermordet hat oder seine Kinder gehen lassen musste und getestet wurde von Gott, dass sich das darauf bezieht. Nicht schlecht, ne? 90% meines Allgemeinwissens stammt aus amerikanischen Filmen. Das ist toll. Das Bild zeigt einen Mann in einem Ringelpulli, der ein Peace-Zeichen zeigt, vor einer Tür auf der 21 steht, oder Zimmer oder Wohnung 21. sehr 70s, schwarz-weiß, ein schlaksiger Typ mit einem Bart und so einer klassischen, geschmacklosen 70er Jahre Hornbrille. Nein, Horn ist es nicht, eher so eine Metallgestellbrille. Auch lange Haare, Zopf. Also ich könnte das, wenn mir das einer blind zeigen würde, könnte ich das sehr eindeutig einer Epoche zuordnen, sagen wir es mal so. Er sieht super 70s aus.
Was natürlich krass ist, dass sie so viele Dinge und dann auch noch eine Bibel, ein Foto und so gefunden haben. Das sind ja erstmal sehr viele und wahrscheinlich auch aussagekräftige Beweisstücke, die vor allen Dingen zu einer ersten naheliegenden Vermutung führen. Der Mann mit dem vermeintlichen Namen oder Alias, das wissen sie zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht, Job Weeks, ist auf jeden Fall der Hauptverdächtige und, das sieht man ja auch an den vielen Dingen, die er zurückgelassen hat, ist wahrscheinlich überstürzt nach der Tat geflohen. Jetzt muss man sagen, du bist ja schon weiter oder zumindest sehr, sehr schnell auch da, wo dann auch die Polizei, die Mounties und die anderen Ermittler hingekommen sind. Nämlich, dass Job Weeks eventuell ein Alias sein könnte. Es geht dann natürlich erstmal so weiter, dass die Mounties vor Ort mit den Campern von Radar Beach sprechen. Also alle, die irgendwie im Umkreis dort sind und sich nicht schnell genug verstecken, weil viele dort wollen natürlich auch gar keinen Kontakt zur Polizei und wollen gar nicht aussagen, weil sie da sind, weil sie sich vom Wehrdienst drücken oder ähnliches, ne? Auf jeden Fall sagen alle, auch die nächsten Camper, die die beiden ja kannten, die Anne und Live kannten, sie haben nichts mitbekommen von dem Mord und sie haben auch die Schüsse, wir wissen ja jetzt schon, es waren 9 Schüsse, nicht gehört. Man muss aber auch dazu sagen, da der Radar Beach halt an der offenen Pazifikküste liegt, gibt es natürlich da relativ starke Brandungen. Es kann relativ windig sein. Dann gibt es dazu das Meeresrauschen, wenn die Wellen sich dort teilweise, wir haben auch schon gesagt, an den Felsen brechen. Und das sind natürlich auch alles Faktoren, die dazu beigetragen haben können, dass eben die Schüsse ungehört blieben. Die Ermittler zeigen dann irgendwann den verschiedenen Campern auf jeden Fall auch das Foto, was du uns gerade beschrieben hast und nennen dazu auch den Namen Job Weeks. Und viele Camper und Camperinnen erkennen jetzt den Mann. Sie erzählen, dass der Mann wenige Tage vor dem Mord an Ann und Live in der Strandgemeinde aufgetaucht ist. Aber, wie gesagt, erst einige Tage da, nicht viele hatten Kontakt mit ihm, man kennt ihn nur flüchtig. Viele sagen, sie hatten den Eindruck, er wäre auf jeden Fall ein Einzelgänger gewesen, der auch kein Interesse unbedingt jetzt an der Community hatte. Er schien sehr religiös, weil er auch im täglichen Gespräch häufig Bibelstellen zitierte und immer mal wieder über Gottes Zorn sprach in Gesprächen.
Angenehmer Gesprächspartner, da hätte ich viel Freude.
Und eine junge Frau berichtet auch von einer sehr unangenehmen Begegnung mit ihm. Das ist ein paar Tage vorher geschehen. Ein paar Tage zuvor sonnt sie sich am Strand, als plötzlich ein, sie beschreibt ihn als diffus wirkender junger Mann, zu ihr kommt, sie anschaut und mustert und dabei anfängt, aus der Bibel zu zitieren. Genauer gesagt aus dem Buch Hiob oder, wie es im Englischen heißt, The Book of Job aus dem Alten Testament.
Ich muss mich ein wenig entschuldigen, dass ich das so gespoilert habe. Ich war nicht davon ausgegangen, dass ich recht habe. Das ist doch, dass die Leute sagen, der Bielendorfer, das ist ein kluger Fuchs, der guckt viele Filme.
Ja.
Vielleicht haben sie sich ja sogar, wenn dieser Fall bekannt geworden ist, genau daran orientiert.
Ja, und du hast uns ja gerade sogar schon so ein bisschen verraten, worum es im Buch Hiob geht. Also um es für euch nochmal zusammenzufassen, könnte man sagen, die große Frage, die über diesem Abschnitt im Testament, im Alten Testament steht, ist, warum müssen gute Menschen leiden? Also die Geschichte beginnt nämlich mit einer Art Wette zwischen Gott und Teufel. Der Teufel behauptet, dass der Hiob nur deshalb so gläubig ist, weil es ihm so gut gehe. Weil Hiob ist damals nämlich wohlhabend und fromm und hat eine Frau und Kinder. Und deshalb schlägt der Teufel dann vor, Hiob auf die Probe zu stellen, wie gläubig er denn wirklich ist, wenn er denn eben nicht glücklich ist, sondern wenn er Leid erfährt. Und dann sagt Gott, Hand drauf, Dude, machen wir so. Und dann wird Hiob auf die Probe gestellt. Und der bekommt wirklich alles. Seinen gesamten Besitz verliert er, seine Kinder sterben. Er selber erkrankt schwer an eitrigen Geschwüren und so weiter. Also ich sag mal so, es geht steil bergab für den guten Hiob. Und Hiob fragt auch Gott, warum er so viel Leid erfahren muss. Und Gott antwortet Hiob:
Weil ich eine Wette mit dem Teufel beim Saufen gemacht habe. weil ich gedacht habe, an dir statuiere ich ein Exempel, Dude. Also, wenn man sich jemals gefragt hat, warum ich Atheist bin und warum ich diese Gottidee ablehne, der muss diese Geschichte lesen und mir danach sagen, es ist ein guter, gütiger Gott, der sagt, ja, ich teste den jetzt mal. Seine Kinder sind tot, sein Land ist nicht mehr bestellt, seine Frau ist tot und er kriegt eitrige Geschwüre. Aber wenn er weiterhin an mich glaubt, dann ist er ein ziemlicher Beppo.
Es ist wild, also Gott spricht ja dann auch mit Hiob. Und er sagt aber zu Hiob, und Basti, das möchte ich dir jetzt auch sagen, du Atheist, die Komplexität und Größe der Schöpfung ist für den menschlichen Verstand unbegreiflich. Und deshalb kann Hiob das nicht nachvollziehen, warum er jetzt so leiden muss. Aber es gibt einen Grund dafür. Das ist grob ein Teil der Geschichte oder ein Auszug dessen. Und dieser Bibelstelle scheint auf jeden Fall Job Weeks ja sehr nahe zu sein. Also die scheint sehr viel mit ihm gemacht zu haben.
Also das bleibt weiterhin sein Name. Also er hat sich so genannt dann. Das ist sein Alias.
Ja, genau. Es kommen dann auch noch weitere Dinge über Job Weeks raus. Es sagt zum Beispiel ein junger Mann aus, dass er mitbekommen hat, wie sich Job Weeks selber bei einer Frau, also bei einer anderen Frau in einer Unterhaltung, über ein junges, christliches, aber unverheiratetes Paar beschwert hat, da die beiden eben zusammenleben und außerhalb der Ehe ist natürlich Zusammenleben und auch Sexualität eine Sünde.
Absolut. Hände ab.
Es stellt sich dann raus, dass er damit tatsächlich Andrew Rand und Clive Carlson schon gemeint haben soll. Also er kannte die beiden und ihm war das in Anführungsstrichen zuwider, wie sie dort gelebt haben, dass sie als unverheiratetes Paar dort gelebt haben. Außerdem berichten weitere Zeugen irgendwann, dass Job Weeks auch mit einem dieser 22er Kalibergewehre gesehen wurde. Wir erinnern uns die Tatwaffe für den Mord an dem jungen Paar, die ja schon identifiziert wurde.
Mhm.
Wie gesagt, es ist ein sehr häufiges Gewehr, das haben auch einige andere Leute, die dort in diesem Strandabschnitt wohnen, aber auch er wurde damit gesehen. Job Weeks sei nicht wirklich Teil der Gruppe gewesen. Er war ja auch erst seit sehr kurzem da, aber er hat ja auch eben für sich allein gehaust. Er hatte ein kleines Camp, ein kleines Zelt im Wald. Er habe Survival-Handbücher sich geliehen von anderen und diese gelesen. Und er hatte auch mit Leuten darüber gesprochen, dass er gerne allein in der Wildnis leben will. Also er wollte gar keinen Kontakt. Alles deutet natürlich jetzt darauf hin, ich finde, das klingt alles sehr verdächtig, dass sie nach Job Weeks suchen müssen. Und das ist auch so, die Ermittler haben jetzt einen Tatverdächtigen und konnten auch nach diesen ganzen Gesprächen alles auf einen Tatverdächtigen runterdampfen. Sie glauben, es war Job Weeks, der aber ja scheinbar geflohen ist. Wir haben ja schon gehört, dass viele Dinge am Tatort zurückgelassen wurden und Dinge gefunden werden konnten. Vor allem der Fingerabdruck ist für die Ermittler ein Geschenk. Und sie überprüfen kanadische und auch amerikanische Polizeiregister jetzt nach diesem Fingerabdruck. Und tatsächlich gibt es einen Treffer. Und das finde ich zum Beispiel auch krass, wenn wir jetzt die 50 Jahre, die es ja jetzt schon sind, zurückdenken, wie aufwendig das damals gewesen sein muss, diesen Fingerabdruck abzugleichen. Heute macht das ja eine Datenbank in 3 Minuten. Damals musstest du ja erst einen Abdruck davon abfertigen, dann immer auf so einer Folie da drüber legen, gucken, ist das der gleiche Abdruck? Das muss so anstrengend gewesen sein.
Das stelle ich mir sehr ätzend vor, ja. Da hat die Digitalisierung bei DNA genauso wie bei Fingerabdrücken natürlich also wahnsinnig geholfen.
Ja, sie durchsuchen also die Datenbank, was sehr, sehr lange dauert, aber am Ende gibt es einen Treffer. Und zwar ein zu diesem Zeitpunkt 25- oder 26-jähriger Mann namens Joseph Henry Burgess. Sein Fingerabdruck taucht in der US-Datenbank auf, weil er zuvor dort auch festgenommen wurde. Und der Grund für seine Festnahme war das Nichterscheinen zur Einberufung des Militärdienstes, also der amerikanischen Armee. Und so wird also klar, JHB, Joseph Henry Burgess, ist Job Weeks. Er hat sich den neuen Namen selber gegeben, wohl eben angelehnt an Hiob und Job. Und das vergleichen sie mit diesem Bild und zeigen aber auch nochmal Zeugen vor Ort weitere Bilder, die sie in ihrer Kartei in der US-Datenbank eben auch noch haben, Fotos von ihm. Und die Zeugen bestätigen dann, dass es sich um die gleiche Person handelt. Einmal kurz zu dem Alter vielleicht. Ich habe ja gesagt, 25- oder 26-Jähriger. Das Geburtsjahr ist in den Quellen, die ich gefunden habe, nicht klar verifiziert. Da ist immer von 1946 oder 1947 die Rede. Deswegen habe ich das jetzt auf diese 2 Jahre nur eingrenzen können.
Gut, war auch eine wilde Zeit, ne? 45, 46, 47, da war die Welt in Unruhe, selbst in Amerika. Da wurden vielleicht manche Sachen übersehen oder so.
Vielleicht auch mal zu den Hintergrundinfos zu seinem Verhaftungsgrund, das nicht erscheint zur Einberufung des Militärs. Es ist eigentlich so, dass alle männlichen US-Bürger sich damals mit 18 Jahren zum Selective Service anmelden müssen. Bei dem System, also der Wehrpflichtbehörde der Vereinigten Staaten, würde ich das jetzt mal nennen. Dort wird man dann registriert und dann wird man, das kennt man ja auch noch aus Deutschland, zu einer Musterung geladen. Und wer dann als voll diensttauglich beurteilt wird, bekommt einen Einberufungsbescheid mit, da steht dann drauf, ein Ort, ein Datum und einer militärischen Einheit. Und wer dann nicht erscheint, macht sich eben strafbar und riskiert eine mögliche Strafe von bis zu 5 Jahren Gefängnis oder bis zu $10.000 Geldstrafe. Und da er nicht erscheint, wird er dann festgenommen und bei der Verhaftung werden auch seine Fingerabdrücke genommen. Deshalb ist er überhaupt in der Datenbank.
Ah, okay.
Es ist nicht öffentlich dokumentiert, welche Strafe Burgess jetzt für sein Nichterscheinen bekommen hat, da man eigentlich keine Aufenthalte in Gefängnissen gefunden hat in der Datenbank, deutet eigentlich alles darauf hin, dass jemand eine Kaution für ihn gezahlt hat, damit er wieder freikommt. Aber diese Kaution ist nicht dokumentiert, das heißt, das ist jetzt nur eine Mutmaßung. Mit den ganzen Informationen, die Sie jetzt haben, gelingt es auf jeden Fall den Ermittlern herauszufinden, dass Joseph nach seiner Verhaftung damals aus den USA nach Kanada geflohen ist. Und die können seine Ankunft in Kanada auf 1968 zurückführen. Anschließend hält er sich einige Jahre in Kanadas östlichen Städten auf und schlägt sich immer wieder mit so Gelegenheitsjobs durch. Das versuchen sie dann natürlich auch zu ermitteln und rauszufinden. Außerdem versucht er sich im Training als Buschpilot. Also das sind Piloten, die kleine Flugzeuge in abgelegene Regionen fliegen. Das ist in Kanada sehr wichtig, weil es sehr, sehr viele abgelegene Orte dort gibt, kleine Orte. Und die dort dann halt eben zum Beispiel Essen hinfliegen oder andere Dinge, die gebraucht werden, wichtige Güter. Die Ermittler finden auch über Zeugenaussagen von Leuten, die damals mit Joseph Henry Burgess Kontakt hatten, heraus, dass er definitiv Drogen gekauft und auch konsumiert hat damals. Und er hat sogar in einer Kommune gelebt, in der christlichen Gruppe Children of God. Das ist eine Gruppe, die teilen Alltag und Besitz, betreiben sehr viel Missionierung und studieren die Bibel sehr genau, was ja total zu dem passt, was wir alles schon über ihn gehört haben. Aber Joseph ist nur sehr, sehr kurz in der Kommune, nur wenige Tage eigentlich, etwas über eine Woche, als er gebeten wird zu gehen. Und der Grund ist, er hat damals schon ein Gewehr mit sich geführt und das ist natürlich in so einer total friedliebenden christlichen Gruppe nicht gern gesehen. Nach seinem Rauswurf hat Joseph Henry Burgess damals auch verkündet, dass er sich jetzt zurückziehen wolle und darauf warten wolle, dass Gott mit ihm spricht. Also genau wie im Buch Hiob.
Ich ziehe mich nun zurück und warte darauf, dass Gott mit mir spricht. Willkommen, Anmeldung meiner eigenen Psychose. Hier ist sie.
Wir sind also jetzt wieder am Raider Beach angekommen in der Jetztzeit und jetzt vermuten die Ermittler weiterhin, dass Joseph sich, weil sie keine weiteren Hinweise mehr auf seinen Aufenthaltsort oder ähnliches finden, dass er sich eventuell selbst getötet haben könnte. Doch als weder die Tatwaffe noch sein Körper irgendwo gefunden werden können, starten sie dann doch eine Großfahndung mit internationalem Haftbefehl. Was ich mich gefragt habe, ist so ein bisschen, weil die ja gesagt haben, es sind viele Aussteiger an diesem Beach. Wehrpflicht? Auch wenn wir jetzt mal so in die aktuelle globale Situation gucken, bist du dafür oder dagegen? Weil damals war das in den USA, genau wie natürlich auch hier in Deutschland, einfach verpflichtend.
Ich verstehe, dass Länder das benötigen, um verteidigungsfähig zu sein. Ich finde aber, junge Menschen dazu zu verpflichten, an der Waffe zu dienen, grundsätzlich falsch. Also ich bin ein großer Freund der Berufsarmee, wobei das natürlich andere Kostenpunkte mit sich bringt. Und in Amerika ja dann teilweise auch einziger Zufluchtsort für Kinder aus armen Familien ist. Das heißt, dann werden halt die armen Kids in den Krieg geschickt, damit die reichen Kids es nicht müssen. Aber ich finde eine Verpflichtung zum Militärdienst, die in Deutschland jetzt hier auch wieder diskutiert wird, eher zum Ablehnen. Wobei man natürlich in meiner Zeit das Glück hatte, dass man sich relativ einfach daraus befreien konnte, ne? Also konnte relativ einfach sagen, man möchte Zivildienst machen. Ja, mit erlaubst du, ich war beim Militär am Arsch die Räuber. Ich bin doch nicht wahnsinnig, dass ich mich von irgendeinem da anschreien lasse, irgendwo im Schlamm, irgendwo im Sauerland in der Grundausbildung. Ich bin doch nicht bekloppt.
Aber wie bist du denn ausgemustert worden?
Also ich war T3, damit wäre ich noch militärfähig gewesen, aber habe dann natürlich ein langes und breites Erklärungsschreiben verfasst, dass ich aufgrund von psychosozialen Anpassungsstörungen und meiner Unfähigkeit, mit Menschen in einem Raum zu schlafen, und ich hätte, glaube ich, jede Karte gezogen, die möglich ist. Also ich hätte alles gemacht. Notfalls hätte ich mir mit dem Hammer 5-mal auf den Fuß gehauen, damit ich nicht zur Grundausbildung muss, weil dafür bin ich wirklich ungeeignet. Und ich bin dann lustigerweise doch eingezogen worden, weil dieses Schreiben, das ich an das Kreiswehrersatzamt oder an irgendeine Behörde schicken musste, Zivildienstamt, ist nicht angekommen. Und dann kriegte ich wirklich die Mitteilung, dass ich mich jetzt in der Kaserne zu melden habe, und war wirklich, sagen wir mal, kurz vorm Selbstmord zu Hause, in Tränen aufgelöst. Und dann ließ ich das nur durch viele Telefonate mit der Stadt Gelsenkirchen irgendwie klären, dass ich da doch nicht hin muss. Weil, wenn man ehrlich ist, ich bin dafür völlig ungeeignet. Also wirklich.
Ich glaube, dass so gut wie alle Menschen, also für den Krieg natürlich eh ungeeignet sind, also in dem Sinne, aber vor allen Dingen auch für den Wehrdienst oder für die Wehrdienstpflicht. Also ich kann total gut verstehen, dass man, wenn man wirklich gemusst hat und man wollte nicht, und weil man auch aus einem inneren Bedürfnis heraus nicht kann, dann kann ich schon verstehen, dass man dann auch flieht. Und so hat es ja dann auch Joseph Henry Burgess gemacht. Wir haben ja jetzt eben das Erwachsenenleben von Joseph Henry Burgess uns angeguckt, aber wir können auch nochmal zurückgehen in die Kindheit und Jugend von ihm. Ich glaube, da finden wir auch noch einige Erklärungen und interessante Dinge. Ich habe dir auch noch ein Foto von ihm geschickt. Das ist einige Jahre zuvor, bevor er Aussteiger wurde. Da kannst du ihn ja auch mal beschreiben.
Da ist ein Mann mit einem klassischen 70er Jahre, aber eher so der Haarschnitt für den Mann mittleren Alters. So, es riecht nach Brisk-Haarcreme mit so einer leichten Welle nach vorne, ausdrucksstarke Augenbrauen, so ein bisschen nach links verlaufende Augen, aber man würde ihn nie... Also wenn ich diese beiden Bilder sehen würde, würde ich niemals glauben, dass es die gleiche Person ist. Also er hat sich 100% verändert, der Bart ist weg, die Brille ist weg und die Haare sind anders. Also ist schon ein sehr fundamentaler Unterschied.
Ich finde aber, wenn man das junge Foto von ihm sieht, sieht er so aus wie ein ganz braver Schüler, in Anführungsstrichen Student, der in so einem Jahrbuch abgedruckt ist und der auf Zinne ist, sag ich mal.
Auf jeden Fall, bisschen älter würde ich sagen. Er sieht eher aus wie Mitarbeiter der Woche bei Walmart oder so.
Ja, oder so, ja. Joseph Henry Burgess stammt auf jeden Fall aus einer sehr katholischen Familie aus New Jersey. Da zieht die Familie 1961 hin und sein Vater heißt genau wie er, Joseph H. Burgess halt eben auch. Er hat auch eine Mutter, seine Mutter heißt Anne, und zwei Geschwister, June und Maureen. Maureen ist 2 Jahre älter als er, June ist jünger als er. Und in einem Interview mit der LA Times erzählt June, dass Joseph und sie damals, als sie Kinder und Jugendliche waren, wirklich eine enge Beziehung gehabt haben. Joseph habe gern Schach gespielt, er sei sehr intelligent gewesen und für sie immer ein guter Bruder, der sich viel um sie gekümmert hat. Über den Vater jetzt zum Beispiel und die Beziehung zum Vater ist nicht viel bekannt. Joseph besucht dann direkt, als er eingeschult wird, schon eine Jesuitenschule. Also das ist eine christliche Schule, wo halt der Träger der Jesuitenorden ist. Und als er dann später die Schule verlässt, unterrichtet er auch selber Bibelklassen.
Also höchstchristlich, der junge Mann.
Ja, in einem Jahrbucheintrag, wir kennen ja alle diese grausamen Abi-Zeitungen, wird er unter anderem als Captain for Young Christian Students geführt. Das ist eine katholische Schülerbewegung. Also es hat für ihn immer eine sehr, sehr große Rolle gespielt, die Religion. Es ist jetzt nirgendwo öffentlich dokumentiert, wann sich Burgess in seiner Religion angefangen hat, so zu, müssen wir jetzt sagen, radikalisieren. Und es ist auch nicht bekannt, ob jetzt jemals irgendwie eine psychische Erkrankung diagnostiziert wurde. Da ist nichts zu vermerkt, dazu findet man nichts. Und auch die Schwester sagt, sie wüsste davon nichts. Was eben sehr klar ist, er will definitiv nicht in den Krieg und deshalb verschwindet er 1968. Also ein bisschen Geschichtsnachhilfe vielleicht auch nochmal. Der Vietnamkrieg ging ja von 1955 bis 1975 und die ersten US-Kampftruppen kamen 1965 nach Vietnam. Und für die von euch, die jetzt noch nicht so viel Wissen darüber haben, also der Vietnamkrieg ist bis heute als extrem brutaler Krieg bekannt. Die USA hat sehr, sehr viele unbewaffnete Zivilisten getötet in dem Krieg. Und die haben auch auf eine chemische Kriegsführung dort gesetzt.
Agent Orange.
Du kannst schon was dazu erzählen, merke ich.
Also sagen wir mal, die Vietnamesen haben ganz deutlich auf sogenannten Guerillakampf gesetzt, also so Taktiken, dass sie im Wald gelegen haben, in Höhlen und sagen wir mal, sich unbemerkt fortbewegt haben, dass sie Fallen gestellt haben, die GIs gefallen sind und schrecklich gestorben sind. Und das US-Militär hat erwidert oder angegriffen, erwidert ist vielleicht der falsche Begriff, mit grausamen, im weitesten Sinne, Massenvernichtungswaffen. Also sie haben Napalm gesprüht, um die Wälder zu entwalden, so dass sie die Vietnamesen finden konnten. Und sie haben halt Waffen eingesetzt wie, Agent Orange, also im weitesten Sinne die Leute vergast, ne?
Agent Orange tötet halt vor allen Dingen auch Pflanzen ab und so haben die auch ganz viele Ackerflächen und so weiter einfach ruiniert, damit es halt kein Essen mehr gibt für die Bevölkerung. Das Land ist damals auch deshalb in eine riesige Hungersnot gestürzt und Agent Orange, aber auch du hast eben schon Napalm erwähnt, hat natürlich auch katastrophale gesundheitliche Schäden. Also es kann zu Fehlbildungen führen, Krebserkrankungen, bei Napalm das Gleiche. Ne? Napalm ist so ein deshalb gefährlich, das sind so Art Brandbomben, die sich extrem an Oberflächen haften, also gerade zum Beispiel auch an menschlicher Haut und so weiter. Und damit haben sie natürlich nicht nur Soldaten getötet, sondern auch eben unfassbar viele Zivilisten. Und bis zum Juni 1972 sind bereits mehr als 57.000 US-Soldaten im Krieg gestorben. Und Schätzungen zufolge sind auch bis zu 50.000 junge Männer oder überhaupt Männer in den 60er und 70er Jahren nach Kanada geflohen, um eben dem Einsatz in Vietnam zu entgehen.
Was ja grundsätzlich erstmal nachvollziehbar ist.
Total, ja. Und einer davon ist eben Joseph Henry Burgess. Und für seine Familie, vor allem für seine Mutter, war das schrecklich. Wir springen jetzt nochmal zurück zu den Ermittlungen der örtlichen kanadischen Polizei, nachdem sie Job Weeks, also Joseph Burgess, identifiziert haben und die Großfahndung läuft, ist das Ergebnis aber ernüchternd. Joseph kann nicht gefunden werden über viele Jahre. Bis zum August 2004, das ist 32 Jahre nach dem Mord an Ann und Life, um das einzuordnen.
Wie, die finden den für über 30 Jahre nicht? Wow.
Aber dann passiert eben etwas. Am 18. August 2004 fliegen Sheriff-Deputies mit einem Hubschrauber über die Steilküste in Kalifornien. Sie sind jetzt woanders. Und sie suchen eigentlich nach einem Wanderer, der in der Region stecken geblieben sein soll und wollen ihn retten. Sie fliegen dabei aber auch an einem abgelegenen Küstenabschnitt, dem Fishhead Beach, vorbei. Das ist wieder ein traumhafter, schöner, abgelegener Strand, muss man sagen. Diesmal schließt sich kein Wald an, sondern sehr, sehr schöne grüne Hügel, die dann eben übergehen in einen, ja, ich sag mal, dunkelorangen, hellbraunen Sandstrand und dann wieder mit einigen Felsen in ein türkisblaues Meer. Und dort sehen die Sheriffs aus der Luft zwei Menschen in ihren Schlafsäcken liegen an diesem Strand. Und sie landen daraufhin mit dem Hubschrauber und nähern sich den beiden Personen und stellen aber schnell fest, beide sind tot, getötet durch gezielte Schüsse in die Köpfe. Sie identifizieren die beiden Opfer als Lindsay Cutshell, 22 Jahre alt, und Jason Allen, 26. Und bei den beiden wird unter anderem eine Einwegkamera gefunden. Als sie die Fotos entwickeln, sehen sie, das letzte Foto ist dieses selbstgemachte Porträt, also im Grunde ein Selfie mit der Einwegkamera von den beiden.
Er hat längere Haare, Koteletten, schwarze Koteletten, zum Zopf gebunden, hat ein relativ ausdrucksstarkes Gesicht mit einem leichten Kinnbart. Und beide sind so sportiv angezogen, haben Kapuzenpullis an, stehen vor dem Meer. Sie hat eine ausdrucksstarke Nase, beide schlank und eher dunkelhaarig, sie blond, dunkelblond. Und ja, sie sehen aus wie auf einem netten Schnappschuss aus dem Urlaub oder aus einem schönen gemeinsamen Moment.
Genau, auf jeden Fall ein süßes Paar. Er liegt ja auch so mit der Wange an ihrer Stirn oder an der Seite ihres Kopfes. Die beiden sind verlobt und planten auch ihre Hochzeit für den Herbst. Und sie sind überhaupt in dieser Region, weil sie gemeinsam in einem christlichen Camp als Betreuende arbeiteten beide. Das ist so eins von diesen klassischen Summer Camps. So Camp Milwaukee-mäßig. Und die lokalen Behörden fangen jetzt an zu ermitteln, sichern den Tatort und stellen fest, ein Raub oder ein Sexualdelikt oder ähnliches können sie ausschließen, denn das Auto und auch alle Sachen, die die beiden mit an den Strand gebracht hatten, sind komplett unberührt. Die Tatwaffe ist auf jeden Fall wieder ein Gewehr. Diesmal können sie es auch wieder identifizieren. Es ist ein sogenanntes Marlin 45er Kalibergewehr. Das ist so ein klassisches amerikanisches, man nennt es Unterhebelgewehr. Ich weiß nicht, das kennst du vielleicht aus den Westernfilmen. Mhm. Da müssen die immer unten drunter was bewegen, damit dann die Patronenhülse wieder aus dem Gewehr rausfliegt. Du machst einmal krack, klack, bevor du wieder schießen kannst.
Mhm. Kenn ich.
Es ist auf jeden Fall wieder ein junges Paar. Es ist wieder getötet an einem Strand. Wieder mit einem Gewehr, offenbar aus naher Distanz. Und wieder sind es zwei unverheiratete junge Menschen. Und die Infos darüber und die Medienberichte gehen natürlich auch bis nach Kanada. Und die Polizei dort erinnert sich tatsächlich und kontaktiert die Kollegen in Amerika und zeigt ihnen die gesamten Parallelen. Das ist natürlich erstmal nur ein Gefühl, denn es gibt ja keine konkreten Beweise, dass die beiden Taten zusammenhängen. Aber die haben sich damals immerhin gemeldet, haben gedacht, das kommt uns doch sehr, sehr bekannt vor. Wir sagen mal, dass wir einen ungelösten Fall, der sehr lange zurückliegt, haben, der aber sonst genau in dieses Tatbild passt. Es gibt aber in diesem Fall am Tatort keine Spuren, keine DNA und was man ja auch noch sagen muss, die Tatwaffe ist eine andere. Mhm. Die beiden Morde, also diese Jenna Beach Morde und auch die Radar Beach Morde, schaffen es in eine sehr bekannte amerikanische Sendung, in America's Most Wanted. Und ab jetzt, denke ich, schlagen die True Crime Spekulationsherzen höher. Denn viele denken auch schon damals, haben wir es hier mit einem sogenannten Serienmörder zu tun, der jetzt zumindest nach 30 Jahren das erste Mal wieder entdeckt zugeschlagen hat, könnte es sein, dass Joseph Henry Burgess über Jahrzehnte lang möglicherweise noch andere junge Paare an anderen abgelegenen Stränden gejagt und getötet hat. Da geht's richtig los. Also in Foren, Chatrooms und Blogs wird wild diskutiert. Es werden da Listen von anderen Todesfällen oder Artikel von anderen Todesfällen gepostet, wo irgendwelche Dinge unter ähnlichen Umständen passiert sind. Und die Frage ist jetzt eigentlich nicht mehr, zumindest nicht für die Ermittler, aber für alle Leute, die sich jetzt sonst damit beschäftigen, war er es, sondern die Community läuft jetzt heiß und hat eigentlich nur noch die Frage, wie viele hat er denn noch umgebracht?
Krass.
Einige True Crime Fans glauben, das kann man nachlesen, Joseph Henry Burgess hat bis zu 10 Morde an Paaren ausgeübt, die in irgendeiner Verbindung stehen und die alle aber in so abgelegenen Gegenden campen. Also da gibt es natürlich häufiger Fälle. Deswegen vielleicht auch an der Stelle den Hinweis, das ist auch heute noch gefährlich. Also Wildcampen ist auch deshalb gefährlich, nicht nur, weil es auch schlecht ist für die Umwelt, es ist auch gefährlich für euch.
Also wirklich erschreckend, ne, dass das möglich war.
Ja, jetzt muss man natürlich sagen, wichtig an dieser Stelle, das sind jetzt Spekulationen der Öffentlichkeit und das ist noch durch keine Beweise oder so gestützt oder ermittelt. Das finde ich deswegen auch manchmal so ein bisschen schwierig, weißt du, wo sind da die Grenzen zwischen Spekulieren, Tatsachenbehauptungen, aber auch dann einfach Dinge behaupten, die man ja im Zweifelsfall nie nachweisen kann. Und dann frage ich mich auch, warum wollen eigentlich immer alle True Crime Fans, dass es ein Serienkiller ist?
Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Bedürfnis, weil Serienkiller spannend sind, ne? Weil das irgendwie was mit sich bringt. Also dieser Gedanke, dass jemand zwanghaft andere umbringen muss, ist nochmal spannender als jetzt jemand ist ein einfacher Räuber oder sowas. Ne? Das ist einfach, scheint etwas mit sich zu bringen, das Menschen interessant finden.
Ja, wahrscheinlich schon. Wir springen jetzt auf jeden Fall nochmal an einen anderen Ort und zwar in die, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Jemez Mountains nach New Mexico in den USA. Wenn du dir da Bilder anguckst, das sieht sehr, sehr schön aus. Das ist wirklich eine krasse Natur. Es gibt diese tiefen Canyons. Ist eine Gegend, die auch sehr beliebt ist bei Wanderern, Naturliebhabern und natürlich auch da wieder bei Campern. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Es sind so, ich finde, es hat so Film-Vibes. Es sind diese orangenen Felsformationen, die sich aus so grünen Hügeln rausdrücken. Also es sieht toll aus. Und es gibt da aber auch mittlerweile sehr, sehr viele Unterkünfte und Campinghütten. Eine davon habe ich dir zum Beispiel mal geschickt, die ich finde wunderschön aussieht, die in so einem Kiefernwald liegt. Eine Holzhütte, die dort gebaut ist, die man zum Beispiel ja besitzen oder vielleicht auch für Urlaube mieten kann.
Das sieht schick aus, ja. So eine klassische Cabin würde man das Amerikanische, glaube ich, nennen, ne?
Cabin in the Woods. Würdest du da Urlaub machen wollen? Gefällt dir die gut? Beschreib die mal ein bisschen.
Och, ich, ja, es ist ein auf Stelzen stehendes Holzhaus, mitten im Wald, umgeben von Bäumen, so Nadelbäumen, mit so einer erhöhten Veranda, wo man dann ja eben nicht ebenerdig in das Gebäude geht, sondern über diese Veranda, wo man erst Stufen hoch muss. Sieht schon schön aus. Ich bin nicht so der Natururlauber, also ich würde es mir schon vorstellen können. Wobei ich da, also das sieht wirklich aus wie was, wo ich Angst habe, dass nachts der Bär durchs Fenster klettert, muss ich sagen.
Ja, das ist auch sehr abgelegen da oft, ne? Also diese einzelnen Ferienhäuser, diese Feriencottages, I'm coming to the cottage, die sind sehr abgelegen und da ist wirklich auch nix. Das Gute ist, dadurch, dass das auf den Stelzen ist, ist schon mal ein Wildtierangriff unwahrscheinlich, aber das ist leider auch schon alles. Es gibt dort sehr, sehr viele, immer mit großen Abständen, dieser Ferienhütten in der Umgebung und seit mehreren Jahren melden dort Besitzer immer wieder so kleinere, kuriose Einbrüche. Klar, ne, wenn das Haus dann nicht bewohnt ist, weil es zum Beispiel nur am Wochenende genutzt wird oder weil gerade es nicht vermietet ist an Touristen, dann ist da ja auch niemand. Und ich sag mal so, da braucht man jetzt auch keine Angst haben, bei einem Einbruch irgendwie groß entdeckt zu werden. Deswegen passiert das dort immer wieder. Und es ist wohl so, bei den Einbrüchen in der Umgebung fehlt zunächst wirklich immer nur Essen. Es verschwinden auch mal ein bisschen Werkzeuge, Kleidung, Stiefel, Decken, Alkohol. Und immer wieder, das bemerkt die Polizei in den Aussagen der verschiedenen Hüttenbesitzer, Kekse.
Ist es das Krümelmonster, das die Leute ermordet hat? Das ist ja unglaublich. Kekse. War immer mein Lieblingsmuppet, das Cookie-Monster.
Ah ja, okay, guck mal. Na, es ist so, also Wertgegenstände werden aus den Häusern nie mitgenommen. Jetzt kein Fernseher. Auch mal in einigen Hütten befindet sich Schmuck, der wird liegen gelassen. Also alles, was irgendwie wertvoll ist, bleibt da. Aber die Kekse sind immer weg und dann eben noch manchmal einige andere Kleinigkeiten. Und weil diese Einbrüche zu diesem Zeitpunkt über viele Jahre, die Anwohner erzählen von mindestens 12 Einbrüchen, sich immer wieder wiederholen und auch immer nach dem gleichen Muster ablaufen, geben die Menschen vor Ort dem Einbrecher den Spitznamen The Cookie Bandit, also der Keksbandit.
Der Keksbandit, das wäre eigentlich ein Spitzname für mich, das gefällt mir gut. Der Keksbandit.
Ja, und der Keksbandit, The Cookie Bandit, hat auf jeden Fall ein Muster. Er schlägt vor allem eben bei Ferienhütten zu, die über einen längeren Zeitraum, also einige Wochen oder sogar Monate lang leer stehen. Das scheint er zu beobachten. Und er stiehlt scheinbar immer nur die Dinge, die er zum Überleben braucht. Also es ist keine Bereicherungsaktion. Einige Bewohner stellen ihm nach einer Weile dann sogar Tüten mit Essen schon auf die Veranda. So nach dem Motto, hier draußen sind schon deine Cookies, in der Hoffnung, dass er dann nicht mehr in die Häuser einbricht.
Das ist fast schon süß, wenn es nicht ein Mörder wäre am Ende, ne?
Ja, genau, das wissen die natürlich nicht. Die denken natürlich, dass es ein wahrscheinlich Wohnungsloser ist, der irgendwo in der Region lebt und der sich halt unter anderem von ihren Essen ernährt. Einige installieren dann aber irgendwann auch Überwachungskameras, weil klar, es ist ja auch nervig, wenn jemand eine Scheibe einschlägt in deinem Haus, ne? Oder es gibt einen Schaden an der Tür, weil die aufgebrochen wird. Das muss man dann ja auch alles reparieren lassen und so weiter. Deswegen eben diese Überwachungskameras. Und dabei entsteht dann irgendwann ein Foto, das die New Mexico State Police schließlich auch veröffentlicht, um den Cookie-Kriminellen zu fassen, weil er ja jetzt schon wirklich einige Wohnungseinbrüche hinter sich hat. Und ich habe dir das Foto mal geschickt, du kannst es dir gerne mal angucken.
Da sieht man einen älteren Mann mit grauem Bart, so ich würde sagen seinen 60ern, späten 60ern, faltiges Gesicht, eine Mütze, eine Wollmütze oder sogar zwei Wollmützen übereinander. Er trägt einen Rucksack, schaut seitlich in die Kamera oder von der Kamera an der Kamera vorbei und sieht ein bisschen, also sagen wir mal, wenn mir jetzt jemand sagen würde, das ist ein Obdachloser, würde ich ihm nicht widersprechen von der Optik her. Er sieht weder sehr gepflegt aus, noch sehr modern.
Ich finde, er hat ein freundliches Gesicht. Wie wirkt er so auf dich?
Ja, er wirkt jetzt nicht einschüchternd oder gefährlich, ne? Er sieht harmlos aus. Wie ein harmloser älterer Typ, der so ein bisschen verlottert ist. So der Typ, den du auf so einer, weiß ich nicht, so einer Messe für Modellautos treffen würdest, der so irgendwie Modellautos sammelt oder so.
Ich weiß nicht, ob ihr Shameless gesehen habt, die Serie. William Macy spielt den Vater aus Shameless. Ich finde, der sieht genau so aus. Also auch die,
ja,
Frisur,
ist da dran, stimmt.
Die Aufmachung.
Shameless mich auch nicht abgeholt, weil ich diese diese Glorifizierung von Armut albern fand, muss ich sagen. Also ich finde das in Shame, das wird das so vermittelt, als wäre das einfach nur so ein, als wäre arm und am Ende der Gesellschaft sein einfach nur so eine weitere Herausforderung, die man lösen kann, indem man halt zufällig wunderschön oder hochbegabt ist, was in der Familie alle sind. Also die Tochter ist ein Model und der Sohn ist hochbegabt, obwohl der Vater ein Hartalki ist und die Mutter schon immer verschwunden. Und das fand ich alles irgendwie albern und irgendwie so. Also das heißt nicht, dass Menschen aus schwierigen, prekären Verhältnissen nicht hochbegabt sein können. Aber in der Serie wurde das so ein bisschen, ich fand, das wurde so albern dargestellt. So, dass Armut einfach, dass man das mit guter Laune und gemeinsamen Kaffee und Keksabenden irgendwie überwinden kann. Dass man völlig, also dass man Alkoholiker ist und am Ende. Also ich fand das alles, hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich weiß auch nicht, warum diese Serie so groß geworden ist.
Ja, es ist von mir auch gar keine Serienempfehlung, aber ich finde die Beschreibung, das war halt das Erste, was mir eingefallen ist. Ich weiß, ich habe mich gefragt, wie sieht's bei dir aus, was findest du schlimmer? Jemand, der irgendwie in der Gegend lebt, also wenn du quasi eine Hütte in der Gegend hast, wo du weißt, hier bricht immer mal jemand wieder ein, oder wenn ein großer Raub irgendwo stattfindet?
Weil es schwer ist, in Relation zu stellen, ne? Also ob du jetzt einen Goldtransporter ausraubst oder ob du zwischendurch bei den Nachbarn die Kekse klaust, aber ich meine, wenn das so harmlose kleine Diebstähle sind, dann gibt's ja keinen großen Geschädigten, aber natürlich fühlt man sich auch nicht wohl, wenn alle 3 Wochen die Gartenhütte aufgebrochen ist. Also beides irgendwie nicht schön. Ich finde insgesamt sich am Eigentum anderer Menschen vergreifen einen unangenehmen Gedanken, den ich auch noch nie in Betracht gezogen habe.
Also ich muss sagen, ich glaube, ich hätte es tatsächlich ein bisschen wie die Anwohner gemacht, wenn ich gewusst hätte, der will nur essen und der isst gerne Cookies. Ich glaube, ich hätte auch welche hingestellt, ehrlich gesagt.
Dann sagen wir mal, wenn man von dem keine direkte Bedrohung ausgehen sieht, finde ich, kann man das durchaus tun.
Oder ich würde die direkt so in die Mitte vom Wohnzimmer so 20 Pakete Cookies stellen, damit er die nimmt und geht. Jetzt muss man natürlich sagen, diese Cookie-Bandit-Story ist natürlich, es ist nur ein ganz kleiner Einbrecher, aber trotzdem gibt's einen Sheriff, der Bock hat, den zu schnappen. Der sagt irgendwie, ach, ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel da sonst los ist in der Gegend, aber Joe Harris heißt, der ist zu dem Zeitpunkt 46 Jahre alt und seit 26 Jahren im Polizeidienst. Und der sagt, nein, ich regel das jetzt hier für alle, die in der Gegend wohnen. Ich kümmere mich um den Cookie Bandit.
I get the fucking Cookie Bandit.
Er ist wild entschlossen. Ist auf jeden Fall ein netter Typ. Er ist auch sehr christlich und ein Familienmensch, verheiratet und hat 5 Kinder.
Natürlich.
Alle sagen, er ist so ein ganz volksnaher Polizist. Also ihm ist das auch wichtig, präventive Arbeit mit der Bevölkerung, in der Bevölkerung zu leisten. Er scheint richtig in seinem Job zu sein. Das sage ich immer mal dazu, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass die, wenn man dann so Polizisten, gerade amerikanische Polizisten erwähnt, dass sie mit einem Klischee konfrontiert sind, dass sie relativ brutal sind und irgendwie komisch, weil die auch oft in Filmen so dargestellt werden. Aber er ist nach Aussagen aller wirklich ein richtig guter Typ. Und er überlegt sich vor allen Dingen einen Plan, um den Cookie Bandit auf frischer Tat zu ertappen. Es ist jetzt mittlerweile Juli 2009. Und das ist der Tag, an dem Joe Harris dem Cookie Bandit jetzt eine Falle stellt. Harris und seine Kollegen haben nämlich zuletzt wieder Meldungen über Einbrüche in einem bestimmten Bereich bekommen und haben jetzt eine Hütte identifiziert oder ausgemacht, die aus Cookie-Bandit-Logik in dieser Umgebung attraktiv für einen weiteren Einbruch sein müsste, wenn sie seinem Schema folgen. Und sie tun dann also Folgendes, sie setzen sich versteckt in die Hütte und warten dort, bis die Nacht hereinbricht. Und tatsächlich, das funktioniert, in den frühen Morgenstunden öffnet sich von außen ein Fenster und ein Mann steigt in die Hütte ein. Die Beamten geben sich als Polizisten zu erkennen und fordern ihn auf, sich umzudrehen. Doch der Mann reagiert darauf nicht. Es kommt zu einem Gerangel. Der Mann scheint sehr aggressiv zu sein, also er greift wirklich auch direkt an und schießt schließlich mit seinem Revolver, den er dabei hat, auf Joe Harris. Der schwer verwundete Polizist schießt zurück und tötet den Mann, der am Tatort stirbt.
Wow.
Joe Harris selber ist schwer verletzt und wird ins Krankenhaus geflogen. Und einige Stunden später stirbt auch er, und das ist sehr traurig jetzt, finde ich, an seinen Verletzungen. Also beide sind dabei gestorben, der Polizist und auch der Cookie Bandit.
Scheiße. Das nimmt dann doch eine relativ ernste Wendung.
Man dachte so, gut, die verhaften da jetzt einfach mal eben einen, in Anführungsstrichen, simplen, harmlosen Einbrecher. Dass er bewaffnet ist und dass es dann auch noch ein tödlicher Schuss ist, den auch der Bandit auf Joe Harris abfeuert. Ja, ich finde es auch ganz schlimm. Vor allen Dingen verheiratet und 5 Kinder. Und es war einfach nur sein Arbeitstag. Deswegen immer wieder Respekt für Menschen, die bei der Polizei arbeiten.
Ja, hätte ich auch wenig Bock drauf.
Nach dem Tod der beiden, nach dem Tod des Cookie Bandit, beginnt jetzt die forensische Standardidentifizierung des Mannes. Wir sind ja jetzt schon weit in den 2000ern, das sieht ja ganz anders aus. Und unter anderem werden dabei auch nochmal seine Fingerabdrücke genommen. Und siehe da, die Datenbank ergibt ein Match. Joseph Henry Burgess, gesucht für den Mord an Anne Durant und Live Culture 1972 am Raider Beach.
Krass.
Der Cookie Bandit ist zu dem Zeitpunkt ca. 62 Jahre alt und hat sich scheinbar jahrelang in den Bergen von New Mexico herumgetrieben und dort überlebt.
Wahnsinn.
Und als dann klar wird, dass der überführte und nun tote Cookie Bandit auch der Mörder von Raider Beach ist, aktiviert das auch nochmal die Polizisten der anderen ungeklärten Mordfälle, von denen ja die True Crime Fans schon immer spekuliert haben, dass es ja noch sehr, sehr viele gibt. Unter anderem aber auch vor allen Dingen den Mord, bei dem das junge Paar aus Kalifornien getötet wurde. Du erinnerst dich, wir haben ihr Selfie uns angeschaut, die auf der Christenfreizeit waren. Die Polizei reist deswegen auch nochmal nach New Mexico, weil sie den Treffer eben sehr wahrscheinlich finden, um zu prüfen, ob Burgess irgendwo doch noch Dinge oder Beweisstücke hinterlassen hat am Tatort, die ihn doch noch irgendwie mit dem Mord an den beiden Personen zusätzlich in Verbindung bringen könnten. Und sie kehren mit 2 Beweisstücken zurück, einer DNA-Probe und einem abgefeuerten 45-Kaliber-Geschoss. Doch so zufriedenstellend das jetzt wäre, wenn das Geschoss genau zu der Tatwaffe und die DNA-Spuren vor Ort klar zu Joseph Henry Burgess zugeordnet werden könnten. Die Ermittler müssen leider feststellen, beides ist nicht der Fall. Also sie hatten da sehr, sehr konkreten Verdacht, aber da hat sich nichts von bewahrheitet.
Ob die Waffe jetzt passt oder nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er das begangen hat, ist ja schon sehr hoch, ne?
Es ist auch so, die Ermittler wollen ihn zu diesem Zeitpunkt noch nicht als möglichen Täter ausschließen. Für diesen Mord, aber auch für die anderen nicht. Denn auch in den anderen Cold Cases wird jetzt überprüft, ob vielleicht Burgess der Täter sein könnte. Also es sind zum Beispiel Polizeidienststellen aus Wisconsin und aus Seattle, die ähnliche Fälle haben, die sich melden. Und die Polizei prüft auch noch parallel die Herkunft des Revolvers, mit dem Joe Harris erschossen wurde, die er also bei seinem letzten Einbruch, bei dem er selber ums Leben gekommen ist, mit dabei hatte. Und sie finden heraus, dieser Revolver ist auf einen Mann namens David Ely registriert, der seit mehr als 2 Jahren in genau derselben Region vermisst wurde, in der Burgess in Hütten einbrach.
Ja, okay.
Das heißt, er hat jetzt den Revolver eines Mannes, der vermisst wird, in, ich sag mal, seinem Gebiet, in dem er sich die letzte Zeit aufgehalten hat, was ja auch wieder sehr, sehr verdächtig ist.
Auf jeden Fall.
Da gibt es natürlich viele Fragen, die aufkommen. Wie kam Burgess an diese Waffe? Hat er sie gestohlen? Wo ist David Ely? Und deswegen wird die Gegend erneut durchsucht und tatsächlich finden die Ermittler Anfang August menschliche Überreste von David Ely. Die Todesursache ist eine Schussverletzung im Oberkörper, die er sich auf keinen Fall selber beigefügt haben kann. Also es war auf jeden Fall kein Selbstmord. Und diese Umstände machen Joseph Henry Burgess dann natürlich auch in diesem Fall zum Hauptverdächtigen. Auch da kann man nicht 100% stichfest nachweisen und offiziell bestätigen, dass er der Täter ist. Aber auch da ist im Grunde, wenn man ihn vielleicht in einem Indizienprozess angeklagt hätte, die Möglichkeit gegeben, dass er eben doch als Täter hätte ermittelt werden können.
Das muss man sich mal vorstellen, dass der Mann 35 Jahre im Wald gelebt hat, ziemlich casual zwischendurch Menschen ermordet hat, um sie auszurauben. Also offensichtlich trotz seines christlichen Fundamentalismus keinen moralischen Kodex oder keinen moralischen Kompass hatte oder halt so fanatisiert war, dass er dachte, dass, dass er Ungläubige tötet. Das ist ja bei Fanatikern dann oft so. Weil sie, das wurde ja in der ersten Geschichte von dem Ehepaar schon erzählt, dass er wohl kritisiert hat, dass die ohne Eheschein zusammenleben oder ohne verheiratet zu sein. Das ist schon wirklich, wirklich schrecklich. Also, und aber dass man diesen Mann 35 Jahre lang nicht gesehen hat und er dann bei so einem random Polizeieinsatz erschossen wird und dann auch noch jemanden mit in den Tod reißt, das ist ja eine wahnsinnig beschissene Geschichte, ne?
Ja, und es ist natürlich auch schlimm, wir gucken ja auch immer, wir zoomen ja raus und gucken auch immer, wen betrifft das noch alles. Diese ganzen ungeklärten Mordfälle bleiben für immer ungeklärt für alle Angehörigen und das ist auch einfach ganz furchtbar. Dabei vielleicht, wenn andere Dinge möglich gewesen wären, hätte man eben doch noch festgestellt, das war Joseph Henry Burgess, oder wenn sie ihn verhaftet hätten oder er die Morde gestanden hätte, dann hätte es wenigstens Gewissheit für andere Angehörige gegeben, wie ihre lieben Menschen in ihrem Umfeld ums Leben gekommen sind. Aber auch das ist so jetzt alles nicht mehr möglich und deshalb bleibt im Grunde jetzt in diesem Fall Job Weeks, wie er sich selber genannt hat, oder eben, wie wir ihn nennen, Joseph Henry Burgess, ein Täter, der aber erstmal nur, ja, ich sag mal, nicht offiziell verurteilt, sondern erstmal nur in unseren Köpfen und durch mögliche Indizien oder Schlussfolgerungen ein Täter ist.
Ja, aber relativ eindeutig, ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass er es nicht war, scheint ja sehr gering gewesen zu sein.
Ja, aber man weiß es eben nicht. Also es ist natürlich ein sehr langer, also über den Zeitraum, über den er sich abspielt, sehr langer Fall. Es ist auch sehr, sehr vielschichtig, finde ich. Deswegen wurde der auch noch nicht in so vielen Podcasts besprochen. Und ich muss auch direkt nochmal hinten dran sagen, wenn ihr es woanders hört, hört ihr vielleicht auch einige andere Dinge noch dazu. Einige Dinge, die ich erzählt habe, fallen da dann vielleicht weg, weil ich habe einige Dinge vereinfacht und weggelassen und versucht zu sortieren, weil es wirklich sehr komplex ist. Mhm. Am Ende bleibt er ein mutmaßlicher Mörder. Wir müssen sagen mutmaßlich, weil er ja eben offiziell nie für einen Mord verurteilt wurde, auch wenn klar ist, dass er mindestens einen Mord begangen hat. Und wir wissen auch noch von ihm, dass er als alter, einsamer Mann später in den Bergen Kekse gestohlen hat. Auch das ist ja nachgewiesen.
Was für eine tragische, traurige, sinnlose Geschichte. Stell dir mal vor, du hast dein Leben an so einen Scheiß verloren, weil irgendein Irrer aus den Bergen kommt, um dich auszurauben und dich dann, weil er irgendwie auch noch Fanatiker ist, erschießt, weil er glaubt, dass dein Lebenskonzept nicht zusammenpasst.
Das ist richtig
also,
schlimm.
Also einfach, weißt du, Serienmörder, die aus dem Drang handeln, also im Sinne von Sexualdrang oder Perversion, das ist in keinster Weise entschuldbar, aber da gibt's wenigstens ein in irgendeiner Weise begründbares Geschehen, aber Leute einfach so random zu erschießen, damit man ihnen ein paar Habseligkeiten abnimmt oder damit man da irgendwo in den Bergen haust, der Mann scheint ja schwer psychisch krank gewesen zu sein. Und das ist ja, ich bin kein Freund von jeder Art von Fundamentalismus, ob es jetzt christlicher oder islamischer oder sonstiger ist. Und oft merkt man, tut das den Leuten nicht gut, weil mit dem Fundamentalismus immer einhergeht, dass man anderen Menschen absprechen will, dass sie Recht haben und dass man selber so gesehen eine Universalwahrheit besitzt, die über den anderen steht. Gott redet mit mir, Gott möchte mich führen, leiten, sonst was. Und das führt eigentlich, dieser Glaube führt immer in den Wahnsinn oder zumindest in den Abgrund.
Ja, da ist noch nie was Gutes raus entstanden, bin ich mir absolut sicher. In diesem Sinne, ich weiß nicht, wie ich jetzt, also ich werde da, das klingt jetzt bescheuert, ne? Aber wenn ich Cookies esse, werde ich da nochmal dran denken, weil es so, ja, das klingt blöd, aber das ist ja dann so, man verbindet Dinge mit Fällen. Wenn ich jemanden sehe mit so einer, ich nenne sie Jeffrey Dahmer Brille, denke ich auch kurz an Jeffrey Dahmer, was ja auch eigentlich krass ist.
Jeffrey Dahmer hat ein ganzes Brillengestell untragbar gemacht, das muss man sagen. Aber ich weiß, was du meinst. Dankeschön, dass du den Fall heute vorgestellt hast. Danke für deine Zeit, liebste Sandra. Es war mal wieder ein Hochgenuss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser kleinen Bonusfolge von Friends in Crime. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr glaubt, ob dieser Mann verantwortlich war, auch für die anderen Taten. Und was ihr über vielleicht christlichen Fundamentalismus denkt, das ist auch immer interessant. Wir danken euch, dass ihr uns zugehört habt, ihr lieben Fickies. Bleibt gesund, bleibt aufrecht und bis ganz bald im Wald. Okay, der Reim ist unglücklich.
F-I-C-I-S nochmal, wie es richtig geschrieben wird. Wenn ihr sagen wollt, ich bin ein Ficki, F-I-C-I.
Fantastisch. Adieu mit Ö.
Tschüss. Das war Friends in Crime für diese Woche.
Wenn du direkt weiterhören und die neueste Folge immer sofort hören möchtest, lad dir jetzt die Podimo-App kostenfrei runter.
Es ist keine Registrierung oder Bezahlung notwendig. Die neuen Folgen erscheinen dort immer 4 Wochen, bevor sie überall sonst erscheinen, im kostenlosen Bereich der App.
Diese Infos findet ihr auch in den Shownotes.
Hey! Bevor es gleich weitergeht, eine kurze Unterbrechung. Pastoren mit Rolex-Uhren am Handgelenk, fetzige YouTube-Gottesdienste und strahlende Gesichter. Die christliche Freikirche Hillsong macht von außen betrachtet einen schillernden Eindruck. Doch was passiert, wenn man hinter die Fassade schaut und die Freikirche an ihren eigenen Werten misst? Hält sie dem Stand, was sie so voller Stolz predigt? Wie ist es bestellt mit der Nächstenliebe, der Wollust oder der Habgier? Mein Name ist Kira Funk, ich bin Journalistin und im Podcast Toxic Church, die Hillsong Story, blicken wir hinter die prunkvolle Fassade des Hillsong-Imperiums und richten den Blick dabei erstmals auch nach Deutschland. Wir haben mit ehemaligen Mitgliedern gesprochen, die von Ausbeutung, Manipulation und seelischem Missbrauch erzählen. Ab jetzt bei Podimo.